Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, der führt auch dazu, dass in den europäischen Staaten der Umgang mit den Oligarchen und ihren Reichtümern überdacht wird. Da hören wir, Roman Abramowitsch kündigt den Verkauf des FC Chelsea an. Frankreichs Zoll beschlagnahmt Oligarchenjachten an der Mittelmeerküste. Aber wer sind das eigentlich, diese Oligarchen? Was wollen sie außer immensem Reichtum? Rede ich jetzt drüber mit Fabian Burkhardt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Freut mich, dass Sie da sind. Sagen Sie uns doch zuerst mal, wann ist man eigentlich ein Oligarch? Gibt es da eine Definition?
Ja, da gibt es durchaus Definitionen und die unterscheiden sich aber teils von dem, was in der Politik benutzt wird. Also zum Beispiel die USA, die ja gestern eine Gruppe von Oligarchen sanktioniert haben. Also klassischerweise Oligarchie heißt ja übersetzt die Herrschaft der wenigen und da spricht man davon, Oligarch ist eigentlich eine Person, die über seine Wirtschaftsmacht, über das Eigentum versucht, politischen Einfluss zu nehmen. Und wenn wir jetzt irgendwie nach Russland oder auch in die Ukraine schauen, dann ist dieser politische Einfluss klassischerweise immer über, also nicht durch traditionelles Lobbying, sondern informelle Einflussnahme, zum Beispiel über informelle Beziehungen, über Clans, über Seilschaften klassischerweise, aber auch über das Eigentum von Medien oder aber, das ist eher typischer für die Ukraine, dass man selbst politische Ämter einnimmt. Das ist für Russland eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr charakteristisch gewesen.
Sie spielen auf Poroschenko an.
Richtig, genau. Poroschenko ist einer der bekanntesten, der eben selber Präsident war und nachdem er dann abgewählt wurde 2019, dann ins Parlament gewechselt ist und dort eben eine Parlamentsfraktion anführt. Er ist aber nicht der Einzige und das ist eben so ein charakteristischer Unterschied. Also wenn wir über Oligarchie sprechen in Russland, dann kann man sagen, dass es eigentlich in Russland diese klassischen Oligarchen, die sowohl Wirtschaftseigentum hatten, als auch diesen politischen Einfluss direkt ausgeübt haben über Medien oder über Kontrolle im Parlament oder in den Ministerien. Dann war das eine Zeit der 1990er Jahre, also unter Jelzin und mit Putin selber hat sich das Verhältnis von Staat und Wirtschaft sehr, sehr stark geändert. Die Rolle des Staates ist sehr viel größer geworden und viele Oligarchen der 90er Jahre haben ihr an Macht verloren. Und wir haben eine neue Klasse von Superreichen, die vor allem über Staatsaufträge sehr, sehr viel Geld dann auch gemacht haben unter Putin und diese sehr, sehr enge Beziehung zu Putin haben.
Nun reden wir immer von Oligarchen und dem Oligarchen, also männlich. Fragt man sich, gibt es eigentlich auch Oligarchinnen? Ich sag mal, ich war in Armenien vor ein paar Jahren und da hat man uns erzählt, dass die Frau des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters Luschkow da in der Innenstadt von Armenien, dass er da zig Wohnhäuser gehören. Ist das typisch oder ist das eine Ausnahmeerscheinung, diese Oligarchin?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass die Oligarchie sowohl in Russland als auch in der Ukraine vorrangig eine männliche Sache ist. Das hängt damit zusammen, einfach, dass viele dieser Oligarchen in den 1990er Jahren eben an die Macht gekommen sind und an den 2000er Jahren und das eben auch ein Klüngel von Männern ist, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt von Putin sprechen, die da eben an der Macht sind und der da seine alten Seilschaften noch aus der St. Petersburger Zeit dann aktiviert hat, also generell. Und es ändert sich auch in beiden Ländern, in Russland und in der Ukraine, was die Machtverhältnisse von Frauen anbelangt. Aber generell kann man sagen, je höher an der Macht, desto weniger Frauen. Das ist ganz klar und das sieht man dann auch an den Superreichen und an den Oligarchen. Aber das Beispiel Baturina, also die Frau von Luschkow, des Bürgermeisters von Moskau, ist ein gutes Beispiel, aber eher eine Ausnahme, die Regel bestätigt.
Nun haben Sie ja gesagt, Oligarchen sind eben die Superreichen. Wie viele Milliarden müssen die haben, um als solche zu gelten in Russland?
Ja, ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu messen oder zu definieren in der Form, was ein Oligarch ist. Also man kann sich natürlich jetzt die klassischen Dollar-Milliardärs-Rankings angucken von Bloomberg oder von Forbes. Wenn wir jetzt auf Forbes schauen, dann haben wir da jetzt vor dem Krieg noch über 100 Dollar-Milliardäre und in der Ukraine war es circa jetzt so ein halbes Dutzend die über 1 Milliarde Dollar Vermögen hatten. Und für Russland gilt ja, dass nicht jeder, der eben Dollarmilliardär ist, auch gleichzeitig ein Oligarch ist. Also klassisches Beispiel sind IT-Unternehmer von Yandex oder auch im Fintech-Bereich, Oleg Tinkoff etwa, die eben da die über diesen Bereich reich geworden sind, aber eben keinen politischen Einfluss in der Form ausführen, die man nicht als Oligarchen definieren würde. Und in Ukraine gilt, dass eben alle diese Dollarmilliardäre tendenziell Oligarchen.
Jetzt ist er weg. Versuchen es nochmal. Vielleicht kommt die Leitung zurück, Herr Burchardt. Da sind Sie wieder am Telefon diesmal. Ich wollte noch wissen natürlich, wie jetzt der Krieg die Situation verändert. Wie verändert der Krieg das Verhältnis zu den Oligarchen? Wie werden die jetzt eingeschränkt? Wir haben ja in den letzten Tagen eine Menge erlebt, wo man denen ans Geld geht. Das geht ja ans Eingemachte.
Genau. Das stimmt und ich würde sagen, dass wir hier auch unterschiedliche Tendenzen sehen in Russland und der Ukraine. Also in Russland hat man gesehen, dass die russischen Oligarchen oder Akteure sehr, sehr viel Geld verloren haben. Also am ersten Tag des Krieges 40 Milliarden Dollar, das ist sehr, sehr viel. In der Ukraine geht es aber nicht nur um Geld, sondern da geht es wirklich ums nackte Überleben. Und da hat man auch gesehen, dass in der Ukraine die ganzen Oligarchen, die Differenzen, die sie mit Selenskyj, mit dem Präsidenten hatten, auf einmal auf Eis gelegt hatten, sich um ihn geschart haben, um eben die ukrainische staatliche Souveränität zu sichern. Und in Russland war es sehr, sehr interessant, dass sich auch einige Akteure tatsächlich auch kritisch gegenüber dem Krieg geäußert haben, die eigentlich vorher nicht so wirklich bekannt waren für politische Äußerungen. Erst gestern hat die private Ölgesellschaft Lukoil, Alekperov, ein Statement abgegeben, dass der Krieg beendet werden muss. Und Alekperov und Fedun von Lukoil, die haben sehr, sehr viel Geld verloren. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Tendenz, die man da noch beobachten muss in Russland.
Kurze Frage zum Schluss. Haben Sie die Hoffnung, dass die Oligarchen möglicherweise zum Sturz Putins beitragen können oder ist das eine Illusion?
Also trotz dieser kritischen Stimmen würde ich eher sagen, dass sich die Superreichen auch in den Staatsunternehmen und sich erstmal um Putin scharen werden, weil es wirklich hier auch ums Überleben geht. Und die werden jetzt versuchen, an die staatlichen Unterstützungsgelder zu kommen, um ihre Unternehmen in Russland zu sichern und auch den politischen Einfluss zu sichern.
Über die Oligarchen und die Machtelite in Russland und der Ukraine habe ich mit Fabian Burkhardt gesprochen vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.